Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 50. Hallo Christian.
Hallo Janis.
Jubiläumssendung, sehr cool. Sag mal, nur zur Sicherheit, wir haben ja das übliche Prozedere befolgt. Ich wähle mich aber hier gerade aus Singapur übers Telefon in unseren Podcast ein. denkst du...
Okay. Sorry.
Ja. Denkst du... Das ist kein Problem, nehme ich an, oder? Wir haben ja ansonsten, nutzen wir dasselbe Tool wie immer, das ist ja verschlüsselt, denke ich. Ich denke, wir werden hier jetzt nicht irgendwie abgehört werden können.
Du meinst, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht eine Transkription unseres Podcasts in einem Nextcloud-Verzeichnis ins Web gehängt wird? Okay, ich hab mit vielen Aufmachern gerechnet, aber nicht mit dem.
Es gibt doch einen Audiomitschnitt.
Audio-Mitschnitt-Transkription, ja. Audio-Mitschnitt, genau.
Also es hat bestimmt auch jemand transkribiert. Das habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Von Hand.
Ja, oder es gibt einfach einen neuen Bundeswehr-Podcast, von dem wir alle noch nichts wissen. Und RT hat ihn als ersten gehostet. Sorry.
Oh. Ja, okay, sorry, der hat mich eiskalt erwischt. Wunderschön.
Ja, wir sollten das hier jetzt nicht so nach Schadenfreude klingen lassen. Das ist ja eigentlich eine betrübliche Sache.
Das ist komplett witzig. Und ich jetzt erstmal Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob man weiß, worum es geht automatisch.
Ja, guter Punkt. Also alles fing damit an, dass vor ungefähr einer Woche. Durchatmen. Und zwar leider auch schon nach der Folge, was nun, Herr General, von letztem Freitag. Deswegen mussten wir alle bis Dienstag warten, bis der General Deisinger sich zu den Leaks äußern konnte, auch wenn die ja schon direkt nach der letzten Ausstrahlung waren. Anyway, eine Vorbereitung eines, wenn ich das richtig verstanden habe, eines Briefings oder so einer Ausarbeitung für den Verteidigungsminister zum Thema Taurus-Lieferungen an die Ukraine und was damit passieren könnte und was da auch andere vielleicht tun, wurde geleakt, also wurde von RT, ich glaube von der Chefredakteurin sogar selber, im russischen Fernsehen müsste es gewesen sein, gepostet, also die werden nicht die halbe Stunde abgespielt haben, aber das findet man offensichtlich online. Und damit, ja, Ziel ist natürlich irgendwie Fear, Uncertainty und Doubt zu verbreiten, das steht nicht anders zu erwarten. Insofern sollten wir uns da jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ein paar mehr Leute vielleicht das erste Mal WebEx gehört haben. Das ist ein Videokonferenzsystem von Cisco. Und ich habe aber darüber gelernt, dass offensichtlich die Bundeswehr wahrscheinlich vom BSI oder ich weiß nicht, ob das jemand anders war, das wurde da nicht dazu gesagt, eine Art Spezialvariante davon hat. Ob das heißt, dass das Tool anders ist oder ob die das nur einfach irgendwie selber hosten oder so, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das öffentlich ist. Ja, jedenfalls ist das für, ich glaube, die niedrigste Geheimhaltungsstufe, die aber halt nicht mehr öffentlich ist und scheinbar war dieser Call da so eingestuft, wäre das dafür okay? Wäre wahrscheinlich auch oder hätte auch maybe safe sein können, aber jemand hat sich aus Singapur da eingewählt und wohl eben nicht über die Software, sondern wohl über Telefon und dann wurde das irgendwie abgehört. Man muss dazu sagen, dass so ein Leak, ne, das muss ja offensichtlich von einem Geheimdienst kommen. Das ist ja jetzt nicht, war ja jetzt nicht RT, früher Russia Today, die sich da hingelegt haben werden und mit Mikrofonen in diesem singapurischen Hotel gewartet haben, bis da zufälligerweise sich ein Luftwaffe-Offizier oder so in eine WebEx-Telco einwählt. Die würden jetzt natürlich nicht ihre Quellen verraten oder ihre Fähigkeiten preisgeben, wenn das relevant wäre. Deswegen wahrscheinlich ist es an der Stelle, das lässt halt so ein bisschen die Frage offen, ist das System irgendwie kompromittiert oder hat da nur jemand irgendwie, ich weiß nicht, ob der sich einfach wirklich über Telefon eingewählt hat, das ist dann halt wirklich sehr transparent oder ob das nochmal schon irgendwie also ob das der Client war, aber dann auch auf Mobile-Telefon, was dann vielleicht in irgendeiner Form kompromittiert wurde oder im Hotelzimmer wurde mitgehört. Das heißt, diese Ambiguität wird da wahrscheinlich bewusst offen gelassen. Ich habe einige Podcasts und sowas dazu gehört, einfach weil das ein großes Thema war und ja, aus vielen Richtungen darüber berichtet wurde. Sicherheitshalber Podcast, was nun, Herr General? Diese ganzen Ukraine-Podcasts haben das besprochen und natürlich auch so ein bisschen Leute aus der IT-Security-Richtung. Natürlich. Ja. Lädt das zu vielfältiger Spekulation ein?
Ja, also es ist ja auch seltsam. Also die Art, wie das veröffentlicht wurde, dieser Nextcloud-Instanz, und man muss immer das Passwort 1234 eingeben, das ist also.
Warte, Moment, ja. Das ist das Original?
Ja, das auf bundeswehr.de.
Ach so, nein, das war ja der Kommentar des Verteidigungsministers dazu oder so. Das war ja nicht der Original.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ich meine natürlich der Kommentar als MP3-Datei.
Der Punkt ist eh, ich nehme an, du beziehst dich auf die Heise News dazu.
Ja.
Also
wobei ich es jetzt nicht unbedingt auf Heise zuerst gefunden habe, sondern in dem Fall tatsächlich Fefes Blog per Zufall.
Okay, makes sense.
Ich meine, das einfach mal angeklickt und halt auf bmvg.de wird dann da verlinkt auf nextcloud.auf.bundeswehr.de. Das ist auch eine geile Auswahl an Domains.
Sweet. Das passt. Also, ich meine, ich finde es ja gut, dass die Nextcloud verwenden. Das spricht ja schon mal für die.
Ja, aber so macht man das nicht.
Ja, gut. Es ist ja immerhin eine öffentliche Sache, im Prinzip zumindest für die Presse. Also das ist ja.
Nein, es geht darum, also um die technische Umsetzung, die Nextcloud von außen zugänglich zu machen. Da hat Fefe vollkommen recht. Das ist eine ziemlich blöde Idee. Vor allen Dingen, wenn du ja auf einem Webserver was veröffentlichst, da kannst du auch direkt die MP3-Datei reinhängen. Warum muss da Nextcloud dazwischen sein?
Ja, aber Nextcloud ist einfacher zu konfigurieren als HT-Access vielleicht.
Ich glaube, da liegt Fefe total richtig, dass das einfach was damit zu tun hat, dass die Prozesse da das nicht vorsehen, dass diese Leute mal eben schnell was veröffentlichen. Ja. Also das ist so aus der Not heraus Compliance-Problem.
Ja, also diese Sache scheint aber eben mit diversen heißen Nadeln irgendwie gestrickt zu sein.
Ja.
Oder der Praktikant hat, also da steht auch irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht selber nachvollzogen, weil ich den Link nicht auf die Schnelle finde. Aber die, also Heise Berichte, dass da irgendwo steht, so Copyright-Notiz, Pilot-Umgebung Link und Link and Learn, was auch immer das ist. Und dann S6, Dev, GRU, zwei gekreuzte Schwerter-Emoji, born, also in Leadspeak jetzt, born to lead. Auf der.
Ja, das haben die mittlerweile weggemacht.
Seite. Ja.
Also ich habe das gerade mal aufgerufen, das steht da schon nicht mehr, aber ja.
Gut.
Das ist offensichtlich ein internes Tool. Ich meine, die Bundeswehr hat ja so interne IT-Abteilungen und inklusive Cyber Security und hast du nicht gesehen. Und Cyber Warfare und.
Auch Sinn.
Wir haben ganz viel Cyber.
Vielleicht ein bisschen zu wenig Cyber, hat man gerade den Eindruck.
Ja, es sind halt verschiedene Abteilungen und sehr viele Gesetze und altbackene Prozesse, die nicht digitalfähig sind, aber trotzdem macht man digital. Das sieht man ja so auf den ersten Blick. Das ist ja absolut offensichtlich, dass das so läuft. Also eine andere Erklärung sehe ich da jetzt nicht.
Das sieht wirklich so aus. Da gibt es einen guten Kommentar meiner Meinung nach. Von, ich glaube, das ist, also der eine Name erscheint mir bekannt. Ich glaube, das ist ein IT-Security-Consultant. Auf Golem. Digitale Zeitenwende ist nicht in Sicht. Dass der Verteidigungsminister beim Taurus-Leak von einer Desinformationskampagne spricht. Ja, sicherlich, aber geht am Thema vorbei. Es fehlt an den entscheidenden Stellen einfach an IT-Sicherheitswissen. Und ja. Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch symptomatisch. Jetzt nicht unbedingt bei der Organisation, kann ich gar nicht beurteilen. Und die haben natürlich auch noch das BSI. Ich weiß gar nicht, ob die Bundeswehr selber sowas wie ein BSI nochmal für sich hat oder ob die einfach das normale BSI mitnutzen.
Und du meinst also für internes Security Assessment?
Ja, genau.
Ja, die haben da sicherlich was Internes.
Weiß nicht, das BSI ist.
Ja.
Ist ja immer noch eine Bundesbehörde. Könnte es ja auch machen. Aber.
Ja, aber ich glaube, die haben da andere Ansprüche, andere Use Cases, die da von dem BSI nicht abgedeckt sind.
Ich glaube, das BSI war mal ein BND-Spin-Off. Aber, also ich weiß es jetzt nicht. Falls jemand
ist
weiß.
Ist jetzt auch nur Vermutung.
Also, aber jedenfalls, es ist wirklich, ich finde es ein bisschen, ja. Symptomatisch, es werden ganz große Bögen gezogen, Merkels Handy wurde abgehört und sowas. und ja, gut, okay, manchmal wird offensichtlich auch immer noch zu sorglos mit solchen technischen Lösungen umgegangen. Was halt bedenklich ist, ist, man weiß ja eigentlich, dass gerade Russland bemüht ist, gerade auch so Cyberwarfare aktiv zu betreiben, also zumindest in der Ukraine machen sie das auch, also auch hier machen sie aber gefühlt mehr Desinformationskampagnen. Aber gerade in der Ukraine gab es auch so schon 2015 diesen Angriff auf das Stromnetz und auch eine ganze Reihe weiterer Cyberangriffe. Anfang des Krieges gab es diesen Ausfall dieser Satellitenkommunikation, die hier Windräder zum Beispiel betroffen hat, allerdings jetzt nicht darauf gezielt war wohl. Also man müsste doch eigentlich wissen, nicht nur, dass das Risiko abgehört zu werden groß ist, sondern dass generell, das hat ja nicht nur was mit Vertraulichkeit zu tun, sondern generell mit so einer Art operativer IT-Sicherheits-Awareness und die fehlt da doch irgendwie schon. Oder siehst du das anders?
Ja, also das alles einzuordnen ist sehr schwierig. Und auch, warum veröffentlichen die das direkt?
Naja, gut, Russland meinst du, oder die RT?
Die Russen.
Naja, wahrscheinlich halt, um hier, wie gesagt, viel Uncertainty und Doubt zu verbreiten, also irgendwie sich in diese deutsche Diskussion einzumischen. Was ich interessant finde, also natürlich, es gab so diese, reicht doch als Begründung, es gibt genug Leute, die irgendwie, was mir nicht so ganz klar ist, es müsste ja in Russlands Interesse sein, den Taurus-Einsatz zu verhindern. Und es gibt auch genug Leute, die argumentieren, ja, jetzt könnte man ihn auf jeden Fall nicht mehr einsetzen, nachdem aber Scholz ja eigentlich schon final gesagt hatte, dass er es nicht tun wollte. Umgekehrt könnte man aber genauso auch sagen, so, okay, Scholz hat ja offensichtlich entweder, ich sag mal, ein bisschen schräg kommuniziert oder war nicht komplett informiert, dass es halt doch Lösungen gäbe, wie man jetzt seine Bedenken berücksichtigen könnte und dabei trotzdem Taurus liefern. Und dann könnte man ja denken, gerade deswegen könnte man nochmal Druck auf ihn ausüben, dass das vielleicht doch passiert. Also irgendwie, das ist mir nicht ganz klar. Es kann aber auch sein, dass das so eine Art Burying-Geschichte war, weil halt zum gleichen Zeit die Beerdigung von Nawalny war, weil zur gleichen Zeit diese Story mit Jan Masalek rauskam, dass der scheinbar doch irgendwie noch mehr russischer Agent gewesen sein soll, als eh schon angenommen. Also der Wirecard, was war der? CFO, glaube ich. Oder der COO? Ja. Wo man sich noch die Frage stellt, inwieweit Wirecard möglicherweise sogar selber, die haben ja, das war ja eine, ich glaube, die waren sogar selber eine Bank, aber zumindest haben sie ja Finanztransaktionen vorgenommen, inwieweit deren Daten möglicherweise selber da abgeschöpft worden sein können. Ich weiß gar nicht, also das wird, glaube ich, nur gemutmaßt, was da alles hätte passiert sein können.
Ja. Gerade noch, ich wusste doch, dass das Fefe das auch aufgegriffen hat, so warum haben die kein Problem damit, das zu publishen. Also es gibt ja diese Unsicherheit, was die Russen so können und was nicht, zum Beispiel, ob sie WebEx jetzt mithören können oder nicht. Und das ist in dem Fall halt auch nochmal besonders opportun, dass sie das sowieso auf diese Telefonsache attribuieren können. Das heißt, das Ding konnten die jetzt leaken, ohne offenzulegen, ob sie WebEx mithören können.
Ja, genau, das war das die Sache, was ich am Anfang meinte.
Und das ist relativ wichtig unter diesem Gesichtspunkt, weil man darf ja nicht so viel über die gegnerische Partei wissen im Krieg. Ja, gut, und Telefone abhören ist ja keine große Kunst. Also das erklärt, warum die da so ohne Probleme das direkt geleakt haben, was sie wohl relativ oft machen. Das war mir gar nicht so bewusst, wie oft die das tun.
Das wäre irgendwie, ich meine, natürlich musst du nicht für alles die maximale Sicherheit sozusagen, also, ne, du musst immer Praktikabilität versus Sicherheit abwägen, aber bei sowas, es erscheint mir irgendwie, also so war das ja offensichtlich irgendwie weniger vertraulich als, keine Ahnung, ich würde sagen, Signal ist generell schon ziemlich vertraulich, aber da wäre ja wahrscheinlich ein öffentlicher Jitsi-Chatraum, wo ich gucke, wer drin ist, sicherer gewesen.
Also ich sag mal so, der Aufwand, diese Verbindung sinnvoll abzusichern, der wäre vertretbar gewesen.
Ich habe übrigens rausgefunden, warum ich Michael Manuel Artuk kenne, der heißt nämlich Honkhase und den kennt er natürlich.
Also wenn du den nicht kennst, dann hätte ich mich auch sehr gewundert. Ja, professionell angepisst, ist ja sein Motto.
Ich dachte doch,
super sympathisch.
Ich dachte doch, dass mir der Name was sagt. Also der hat einen sehr launigen Artikel hier über diverse Fails. Einiges davon wusste ich noch gar nicht. 2020 haben sich EU-Verteidigungsminister, MinisterInnen getroffen und ein Journalist war dabei, weil eine Teilnehmerin von sich ein Foto auf Social Media gepostet hat, wo das Passwort halt im Hintergrund stand. Also so, ja, also, ne? Und gut, die ist jetzt nicht Teil der Streitkräfte, aber also trotzdem, man müsste doch irgendwie schon so ein bisschen so eine Security und so operative, also, ne, sind die Leute im Privaten auch so? Ich meine, wenn du privat WhatsApp verwendest, dann ist das doch sicherer als sowas. Das ist doch...
Ja, das ist total ironisch, ne? Wahrscheinlich hätte er auch einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp senden können, das wäre besser gewesen.
Ja, ich nehme es an, es sei denn, das Hotel wurde akustisch abgehört. Es ist, also, ich weiß nicht. Und also, okay, bei WhatsApp ist natürlich das Schöne, dass die Leute das nutzen, ohne dass sie darüber nachdenken müssen. Deswegen war das natürlich auch super cool, dass sie da also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Signal im Wesentlichen ausgerollt haben. Aber also wir machen ja jetzt digital nicht erst seit gestern und wir machen irgendwie Videokonferenzen, manche Leute erst seit 4 Jahren, aber immerhin.
Was ich gerade sagen, die machen wir seit 2019.
19?
20?
20 was war Corona. 19 wärst du ein bisschen früh
dran gewesen. Das ist doch Covid-19, verdammt, warum denkst
ja,
du,
das ist 19 los? Nee, das, also so richtig. Das,
ja, Timesmear machen wir auch seit 2020.
2019 hat Covid noch in kleinen finnischen Clubs gespielt, chinesischen Clubs gespielt. Also, okay, komisches Bild. Der internationale Durchbruch erfolgte dann 2020. Ich weiß noch ganz genau, wie hier die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden und dann plötzlich saßen alle zu Hause und hatten irgendwie Zeit für Internetsachen und so. Und dann, das war wie dieses Eternal September, aber all over the place.
Ja, ich weiß auch nur, wie ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, so nach dem Motto, ah ja, und die 2 Wochen halten wir durch und dann können wir ja loslegen.
Mit.
Wenn man deswegen so in seinem Vereinsheim mietet für einen Hackerspace und dann denkt, okay, die 2 Wochen halten wir noch die Füße still und dann geht's los.
Oh, schlechtes Timing.
Die Sache damals, die können wir jetzt noch ausbaden, weil das hat uns eigentlich ein ganzes Jahr gekostet.
Autsch. Okay, das ist
nicht toll, sowas. Gut. Aber den Verein gibt's noch.
Sehr gut. Ich weiß noch, wie wir so zu allen nach Hause irgendwie so die Arbeitsrechner verteilt haben und so rumgefahren und dann hat so einmal Tschüss gesagt und nicht gewusst, wann wir es das nächste Mal live sehen würden. Turns out, es war im August. Also außer natürlich per Videoschalter.
Ich weiß noch, wie ich mit den Kollegen da saß, so, boah, wenn's im schlimmsten Fall kann es sein, dass wir bis zu 3 Monate Homeoffice machen müssen. Hey, das kann nicht sein. Das geht nicht, das schaffen wir nicht. Ja, vorher waren wir alle schockiert.
Tja.
Und dann später war das Problem, wollten gar nicht mehr wiederkommen.
Das gibt's.
So fies war es nicht, aber.
Naja, das gibt's aber erstaunlich stark und deswegen gibt's ja auch. Hast du gehört, dass hier Rockstar wahrscheinlich auch wegen dieser Security-Schwankungen, zumindest mutmaßt man das, die Leute alle nach Hause beordert und auch die Remote-Zugangssachen abschaltet jetzt für die finalen Schritte?
Ja, ich glaube, denen geht die Leakerei ein bisschen auf den Sack.
Ja, eben. Also.
Sie attribuieren das auf die Leakerei und wollen eigentlich nur ein bisschen Druck auf die Mitarbeiter ausüben, denen so langsam die Puste ausgeht. Naja, wir wissen ja, Gaming-Industrie und so im AAA- und Quadruple-A-Bereich, ganz besonders da, ist ein knallhartes Business.
Das ist natürlich richtig, aber ich meine, die werden doch keinen Crunch da machen. Das kann nicht sein, die sind Profis.
Nein, die machen natürlich dedizierte, freiwillige Overtime. Also bitte doch kein Crunch. Also.
Das wird aber durch Freizeit dann ausgeglichen und so.
Durch einen Mangel von Freizeit wird das ausgeglichen, genau.
Die können sich immerhin glücklich schätzen, dass sie noch einen Job haben in der Industrie, sage ich mal so rum, hä? Huh?
Ja, und die Work-Work-Balance ist auch ziemlich gut.
Naja, weiß ich nicht. Das ist bestimmt alles toll da. Ich habe da keine Zweifel.
Wird bestimmt das beste GTA aller Zeiten unter diesen Bedingungen.
Auch das kann sogar sein. Also ich meine, die Spiele, die rausgekommen sind, also es hat sich alles verzögert, aber dann kamen ja doch einige ziemlich gute Spiele bei raus, was ich gar nicht unbedingt, ich hatte gedacht, dass das mehr unter den Bedingungen leidet, aber jetzt ist halt alles irgendwie so am komplett zusammenbrechen und die ganze Games-Branche hat halt Sorge. John Romero hat kürzlich gepostet, so, ja, ist gerade schwierig für alle, tut mir leid für alle, die entlassen werden und es ist halt ein ziemlicher Umbruch. Bin mal gespannt. Es wird wahrscheinlich zumindest weniger Spiele geben. Vielleicht gibt's wieder mehr. Vielleicht verschiebt sich das Gewicht AAA zu Indies wieder ein bisschen, aber ich glaube, wir sind noch, keiner kann richtig absehen, was da gerade passiert.
Also ich würde es ja begrüßen, wenn man aufhören würde, den Markt mit verbackter Scheiße zu überfluten, die dann auch noch 70 Euro kostet plus ein Abo. Man merkt, ich spiele gerade Cyberpunk. Also dass sogar CDPR den Kram mit dem ersten DLC nicht mehr gefixt kriegen, weil sie dermaßen verbuggt haben. Das hat mich jetzt nachhaltig verärgert.
Ich hoffe, sie kriegen das noch nachgeliefert. Das könnte sonst ihr Renommee beschädigen.
Also ich mag das nicht, dass alles immer verbuggt und immer teurer wird. Das ist nicht gut.
Naja, die Komplexität wird größer. Das führt halt zu beidem so ein bisschen. Das ist leider nicht so ganz einfach, glaube ich, aufzulösen, weil es so ein selbstverstärkender Effekt ist, dass die Erwartungen größer werden, die Kosten größer werden und damit die Projekte komplexer.
Ja, es hat da halt auch immer alles so eine komische Basis, ne? Dass man, also wie das zum Beispiel bei Skull and Bones ganz schlimm gelaufen ist, mit diesen Fähnchen nach dem Wind drehen, was das Projektkonzept betrifft. Das sind halt alles so Entscheidungen, die ja aus Marketinggründen getroffen werden. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das hinterher nicht besonders gut wird. Und solche Phänomene in der Art gibt es ja relativ viel im AAA-Bereich. Also ganz wilde Entscheidungen, die dann den Entwicklungsprozess wieder zurück an den Start setzen, gehen nicht über los, ziehe keine Crowdfundings ein.
Ja.
Immer. Also für mich war so ein bisschen, sagen wir, der Dammbruch hat für mich mehr oder weniger mit Early Access schleichend angefangen. Also die ersten Early Access Sachen waren ja geil, aber als das dann so überhand genommen hat, dass lauter Sachen nicht fertig wurden, weil diese Finanzierungsidee da im Raum war. Und dann ist das irgendwie gängige Praxis geworden, dass immer mehr Sachen so komisch auf Trendsfolgen ausgelegt wurden. Also zumindest ist das ein Effekt. Looking at you, Star Citizen.
Ja, okay, Star Citizen ist ein bisschen ein krasser Extremfall. Aber also Early Access an sich ist ja, würde ich sagen, ist weder gut noch schlecht. Das hat halt, gerade wenn du noch nicht etabliert bist, halt den Vorteil, dass du schon mal Geld einnehmen kannst und deine Entwicklung stärker auf die Community stützen kannst und auch die Community besser einbinden kannst vielleicht, weil sie da committed sind und halt schon mal Geld für ausgegeben haben.
Der Vorteil liegt auf der Hand und dass das klappen kann, sieht man an Baldur's Gate. Besonders der Part, der im Early Access veröffentlicht war, war schon zu Release besonders gut. Also der erste Akt. Also veröffentlicht im Sinne von spielbar. Aber du siehst halt auch, dass das nicht damit in Einklang zu bringen ist, dass diese Publisher irgendwie komische Leute sind mit komischen Ideen. Und in den meisten Fällen das Projekt einfach in den Abgrund führen. Und seitdem es Early Access gibt, hat das größere Ausmaße angenommen, für wie absurd viele Publisher mit den Developern umgehen.
Ja, aber vielfach ist Early Access ja auch ein Weg, wie Entwickler selber Self-Publishing machen und machen können.
Ja, ich dachte jetzt eher die größeren. Also Self-Publishing, für die ist das eher gut, denke ich. Vielleicht wird dadurch auch der von dir erwähnte Shift für Richtung Indie begünstigt. Das kann natürlich sein.
Also möglich. Wie gesagt, es wird schwierig, das zu beurteilen. Ich habe mir ein paar News im Steam-Kontext rausgeschrieben. Es ist jetzt natürlich hier PC-Gaming ausschließlich. Es wird also Leute geben, die sich damit gar nicht identifizieren können. Aber ich glaube, es ist doch ganz interessant. Und zwar hast du mitbekommen, dass Steam... Also die Überschrift war, ältere Indie-Games könnten von Steam verschwinden. Hast du das mitbekommen?
Ja, das ist total deppert.
Ja. Wobei, meiner Meinung nach, ja, okay, lass erst mal drüber reden. Ich habe eine klare Meinung, wem ich da welche Schuld geben würde. Aber Thema ist, Steam hat seit, ich glaube, letztem Jahr, ich weiß nicht, ob das eine Gesetzesänderung letztes Jahr gab oder ob das irgendwie ausgekaspert wurde zwischen der, welche Behörde ist das eigentlich? Irgendeine Behörde und den Plattformanbietern, also unter anderem Steam. Deutsche Behörde für Jugendschutz? Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz. Okay, scheint das zu sein. Seit 2023 scheint da eine neue, weiß nicht, gesetzliche Regelung, Absprache, wie auch immer zu gelten, dass überall eine Alterskennzeichnung dabei stehen muss, digital. Jetzt glücklicherweise, weil ansonsten wäre das wirklich die Indikalypse, heißt das nicht wie früher, dass man ein USK-Siegel braucht, weil wenn du die Spiele als Packung in den Laden stellst, brauchst du weiterhin ein USK-Siegel und das ist nicht ganz günstig. Das heißt, du könntest dann für sehr viele Spiele würde es sich niemals rentieren, die in Deutschland zu veröffentlichen. Also glücklicherweise kommen wir da drum rum, aber zumindest, also es gibt immerhin so eine Art Selbsteinstufungssystem. Problem ist aber, das muss halt jemand machen. Und ich habe selber einen Titel auf Steam released und einen in der Preview. Und ich hatte das gemacht, ich musste das aber nochmal machen, weil sich inzwischen was zu, ich glaube, es ging um das Thema KI. Irgendwas hatte sich geändert. Jedenfalls musste ich das nochmal updaten, obwohl ich das schon mal gemacht hatte. Und das wird also sehr, sehr viele Leute treffen. Und das heißt, irgendjemand wird sich bei allen, keine Ahnung, letztes Jahr sind über 14.000 neue Spiele erschienen. Natürlich ist das letztes und dieses, also ne, das ist immer mehr geworden. Aber man kann sich vorstellen, irgendjemand muss sich da hinsetzen und dieses Steam-Formular durchklicken im Wesentlichen. Und es wird genug Spiele geben. Bei ganz vielen wird es niemanden jucken, aber es wird auch genug Spiele geben, wo das halt keiner mehr tut, weil die Firma gibt es nicht mehr, die Rechte sind vielleicht unklar, der Entwickler ist vom LKW überfahren worden oder macht inzwischen irgendwas ganz anderes, hat seine Zugangsdaten verlegt, der Hund hat es gefressen, ihr wisst es. Das heißt, eine ganze Menge Sachen werden dort verschwinden. Das betrifft natürlich im Prinzip wahrscheinlich die anderen Plattformen auch, da weiß ich aber nicht, wie es gehandelt wird bei Steam. Man könnte ja einfach sagen, alles ist by default nicht eingestuft, damit müsste es ab 18 sein, mir ist nicht ganz klar. Ich glaube, das würde sogar gehen, oder? Weil ab 18 verkaufen die ja eigentlich, oder nicht? Indiziert machen sie nicht.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das nicht einfach die Lösung ist, das als Fallback anzunehmen. Ah, nee, das Problem ist ja, wenn du das ab 18 einstufst, musst du ja nachträglich sicherstellen, dass das keine Jugendlichen gekauft, obwohl, das ist nur bei indizierter Fall, ne?
Ja, beziehungsweise also du musst es nachträglich raten, aber ich glaube, also bei Verkäufen da scheint jetzt nichts zu passieren. Also auf jeden Fall, wenn jemand das gekauft hat, dann bleibt es auch im Dings.
Ah, vielleicht ist das rechtlich nicht okay, wenn die das machen.
Könnte natürlich sein. Andererseits, ich meine, sie sind ja dann nicht geratet, ich weiß es nicht. Aber kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, macht mal was, sonst seid ihr halt erstmal hier nicht drin, weil wir können das nicht. Das kann sein. Ist mir nicht ganz klar, ob Steam nicht da eine Möglichkeit hätte, das zumindest irgendwie zugänglich zu halten. Weil das Problem ist hier natürlich, du kannst dir ja nicht, also ne, das Ganze läuft unter Jugendschutz, aber selbst, also du kannst ja als Nicht-Jugendlicher, du hast ja, sofern du in Deutschland bist und auch, ne, es gibt natürlich Leute, die VPNs besitzen oder irgendwie ihr Steam-Konto ins Ausland migrieren können oder sowas, aber normalerweise hast du ja überhaupt keine Möglichkeit, gerade bei digitalen Titeln, die nur über Steam verkauft werden, und die gibt es ja viele, hast du ja gar keine Möglichkeit, die dann überhaupt jemals wieder zu kaufen. Also das ist halt nicht so geil, weil ja, der Zugang zu kulturellen Erzeugnissen eingeschränkt ist. Und an der Stelle würde ich, ja, kann sein, dass Steam noch irgendwas machen könnte, aber ich würde auf jeden Fall dem Gesetzgeber oder der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz hier die Schuld geben, dass es zu dieser blöden Situation gekommen ist. Weil wenn du sowas neu einführst und es rückwirkend gelten soll, ist das halt irgendwie ein klares Problem, was halt auftreten wird, dass diese Einstufung halt nicht existieren für die meisten Titel, weil es halt nicht verbindlich war bis dahin. Und also, was ein paar Leute sagen, dass du eine Altersverifikation einführen könntest. Aber ich meine, wenn sie es jetzt nicht machen, dann ist das vielleicht auch nicht die Lösung. Also, das wäre aber eine Sache, vor der wir die ganze Zeit schon waren, dass dann nämlich anfangen, irgendwelche Blödsinns-Webseiten eure Anonymität zu untergraben, wie finden die es raus? Entweder durch eine Ausweiskopie oder halt mit neuem Personalausweis-Feature-Check. Das ist aber alles irgendwo halt Mist, untergräbt Anonymität oder theoretisch geht das pseudonym oder sogar anonymisiert. Aber dann ist wieder die Frage, was ist mit Leuten? Also das ist ja alles nicht durchdacht. Das funktioniert dann nur, also ja, das funktioniert dann nicht mit Leuten, die hier nur wohnen und vielleicht keinen Ausweis haben, der dann kompatibel wäre. Das ist alles von vorne bis hinten eine große Scheiße. Warum muss man das tun? Also Können wir nicht einfach uns nicht anstellen wie Australien und einfach mal sagen, okay, das wird schon alles passen, jetzt chillt mal bitte? Warum müssen wir denn hier immer versuchen, die Kinder zu retten? Also nichts, ne? Es geht nicht um Kinderschutz, es geht, also ich meine, als ob Kinder, also ich meine, wir sind jetzt ein bisschen 2-3 Jahre aus der Schule raus, aber Kinder haben ja nun wirklich irgendwelche Freunde, die wissen, wie man das Internet bedient und sehr viel Zeit, und wenn der neue heiße Scheiß halt irgendwie indiziert oder möglicherweise beschlagnahmt ist, dann macht es das ja nur noch interessanter. Es geht ja, also ne, da wird ja kein Kind geschützt, machen wir uns nichts vor. Das, also ja. Die haben die Zeit und die Möglichkeiten, sich die Sachen runterzuladen und vielleicht noch nicht mal das Geld, um sie zu kaufen. Die sind mehrfach incentiviert, es im Herunterladen zu besorgen. Aber, ne, und ich meine jetzt nicht Steam oder GOG, aber erwachsene Menschen, die versuchen, den Entwicklern das Geld für ihre Werke zu geben und legal Dinge zu erwerben, die für erwachsene Menschen absolut zugänglich sein sollten, weil sie nämlich völlig unproblematisch und allenfalls etwas kindergefährdend sind, die sind hier angearscht. Das, also deswegen, ich finde sowas überhaupt nicht gut. Und wir sind halt wirklich, weiß ich nicht, Australien 2.0 oder so
an ja, der Stelle. Das ist komplett unnötiger Unsinn einfach. Bringt nichts und stört. Fertig. Kann weg.
Ja, schwierig. Hier, GameStar hat getitelt, Steam im Visier deutscher Behörden. Das finde ich schon mal gut. Jede Menge arme Socken müssen sämtliche Spiele rückwirkend mit Alterskennzeichen versehen. Ja, und ich bin eine davon, von diesen armen Socken. Vielen Dank. So. Sind immerhin nur 2 Titel gewesen und wie gesagt, es war schnell erledigt. Aber ich weiß auch noch mein Passwort. Und ich mache das auch noch aktiv. Aber wenn ich jetzt vor 10 Jahren irgendwie was rausgebracht hätte, mich inzwischen mit meinem Co-Founder verkracht und mein Spiel wäre nur auf Steam, dann gäbe es halt da vielleicht Probleme. Positiv, Steam hat einen User-Rekord oder einen Spielerrekord erreicht. Ich weiß nicht, ob das so richtig spannend ist, weil wahrscheinlich, wenn du die ganze Zeit steigende Nutzerzahlen hast, dann passiert das wahrscheinlich ständig, aber es wurde mal wieder darüber berichtet, 34 Millionen Spieler, die gleichzeitig online sind. Das alleine fand ich jetzt so mittelinteressant, weil wie gesagt, wenn du was hast, was die ganze Zeit einigermaßen steigt, dann ist es nicht so überraschend, dass das regelmäßig piekt. Aber was ich sehr überraschend fand, ist, dass laut GameStar in die Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam die Wallpaper Engine gehört.
Oh. dass das als Spiel angezeigt wird, ja.
Sagt dir das was? Ich finde das ja so eine geile News.
Natürlich, das ist kompletter Unsinn.
Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist halt ein Teil, was einen animierten Hintergrund anzeigt. Aber es wird halt über Steam vertrieben. Hat 698.000 offensichtlich overwhelmingly positive Bewertungen. Es war noch überhaupt nicht auf meinem Radar. Aber offensichtlich hat es eine so große Userbase, dass die gleichzeitig online befindlichen Nutzer davon für die Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam reichen. Das fand ich irgendwie eine ziemlich witzige Nachricht. Komm übrigens aus Deutschland, fand ich auch ganz bemerkenswert.
Oh.
Mal ein deutsches Produkt, was es in die Top 10 auf Steam schafft.
Und dann so ein Namen. Warum heißt das nicht Wandpappenmotor? Diese Anglizismen, furchtbar.
Ja, das, also da verwehren wir uns ja generell gegen.
Ja.
Das, genau, könnte uns nicht passieren. Ja, so viel zu meinem kleinen Exkurs Games und Game-Verkaufsplattform und neue schlimme Regeln. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Hast du von Infinite Craft mitbekommen?
Nee, was ist das? Sagt mir gar nichts.
Das ist ein KI-gestütztes Browser-Game. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Es hat aber auf Twitch ein bisschen Runden gedreht. Erst fand ich das so, ich habe Twitch-Streamer das Stream gesehen und dachte so, das interessiert mich ja einen Scheiß. Also das sieht wirklich maximal boring aus. Kannst ja mal nach Infinite Craft suchen. Im Prinzip ist es, du hast am Anfang 4 Ausgangsworte und dann kannst du so Kombinationen draus machen und irgendeine AI im Hintergrund, irgend so ein armes, geknechtetes KI-Wesen erschafft aus diesen 2 kombinierten Begriffen eine Art Amalgam-Begriff, der beides irgendwie kombiniert. Also zum Beispiel Maus und Disney kombiniert würde Mickey Mouse geben oder so Sachen, aber halt manche Sachen sind auch irgendwie ziemlich abstrus, die da rauskommen. Naja, und ich dachte so, ja, gut, also, völlig unspannend. 2,5 Stunden später. Nicht ganz, aber es hat seinen Reiz. Und es ist, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr Phänomen, als ich mir initial eingestehen wollte. Deswegen, wenn ihr auf Arbeit oder zu Hause irgendwie zu viel Zeit habt, dann geht mal auf neil.fun/infinite-craft und dann könnt ihr gucken, was die Kombination aus, sagen wir, Monkey und Zombie-Apocalypse gibt. Zombie-Monkey. Ah, das ist sogar ein neuer Begriff. Ja, also man fängt an mit den Begriffen Water, Fire, Wind und Earth und dann kommt man so Sachen wie Dust, Sandstorm, Dune, Oasis und, ne, und dann immer weiter kann man sich weiter tüfteln. Und da hat jemand, die ersten Male, wo mir es aufgefallen ist, habe ich so gedacht, ja, okay, mein Gott, irgend so ein komisches Webclick-Game, völlig uninteressant, was soll das schon sein? Bis dann jemand ein Video gemacht hat, wo er die Genese von Basti GHG, das ist ein ziemlich großer deutscher Streamer, GHG steht für German Hunger Games, aber der heißt halt einfach nur Basti GHG. Wie er Basti GHG sozusagen als Schlüsselwort in diesem Spiel erreicht hat und halt wirklich über sehr viele Umwege und hat da, ich weiß nicht, wie lang das Video ist, er hat es sehr kurz zusammengefasst, aber das war so der Moment, wo ich dachte so, there's more to it, als ich zuerst dachte und dann habe ich mich da ein kleines bisschen festgeklickt. Große Warnung, falls ihr was Dringendes vorhabt in den nächsten Tagen. Ansonsten schaut's euch mal an und vielleicht kommt ihr ja irgendwie. Also Basti GHG werdet ihr höchstwahrscheinlich ohne viel Training nicht erreichen. Das war wirklich tricky. Aber vielleicht kommt ihr ja auf irgendwas. Ach so, was ganz cool ist, es gibt so Discoveries. Also wenn du als Erster eine Kombination hast, dann steht da, was steht da? Irgendwie First. Moment, ich habe das gebookmarkt. Irgendwie First Discovery, glaube ich, steht da. Oder sowas ähnliches. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eine First Discovery schafft. Das, ja, ist ganz witzig. Wenn ich jetzt irgendwie das schneller finden würde, warum ist das hier schlecht sortiert? Dann würde ich sagen, ich kann euch mal eine meiner First Discoveries hier nennen, aber irgendwie, hier, so. First Discovery, Chatrooms. Ich weiß nicht, warum das irgendwie neu war, aber Chatrooms hatte offensichtlich noch niemand vor mir gefunden. Ich kann euch aber leider nicht mehr sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe aber auch ein paar andere, sehr viel nutzlosere Sachen gefunden. Zum Beispiel Mecha, Schrödinger, Scooby. Okay, Sunsplit, ja gut, ergibt jetzt wenig Sinn. Bouncy Baguette. Und this Cybergrindetrix. Keine Ahnung, was das sein sollte. Aber ihr wisst, die KIs halluzinieren ein bisschen. Solche Sachen kommen bei raus. Egal, schaut es euch an, ich find's witzig. So. Das war es, glaube ich, wirklich mit Games für jetzt. Aber ich wollte euch mal wollte eure Zeit bereichern. Eure Freizeit.
Gut.
Sollen wir schon auf die Kategorien eingehen.
Kategorien, ja.
Dann lass uns doch mit dem, wir hätten überall Anknüpfungspunkte. Lass uns doch mit dem Klassiker anfangen, weil das ist dann doch nochmal ein bisschen Game. Machst du oder soll ich?
Oh, das mache ich, den finde ich toll. Der Klassiker, das hat mich nämlich überrascht, dass der sich qualifiziert. Das war so, das können wir nehmen. Nee, das ist viel zu jung. Doch. Mai 2013 released GeoGuessr. Also wer das nicht kennt, der hat wohl ganz wenig Internet oder so.
Have GeoGuessr?
Also ich erwähne es trotzdem sicherheitshalber nochmal. Das ist dieses Spiel, wo man einfach so Street View vorgesetzt bekommt von irgendeinem Punkt auf der Welt, auf der Erde. Und man kann sich dann so umschauen und muss dann den Pin platzieren, wo das ist. Unter Zeitdruck und je näher am tatsächlichen Ort, desto besser. Gibt aber da verschiedene Spielmodi. Sogar, ich sehe gerade, Battle Royale Modus hat das sogar mittlerweile, wusste ich gar nicht.
Ah, Ja, ich wusste, dass es so Tournament-mäßig mit mehreren Spielern und sowas gibt, aber okay, Battle Royale ist natürlich ziemlich witzig. Ah, ja. Stimmt. Doch, das habe ich sogar auf Twitch schon mal gesehen. Wird auch auf Twitch öfter mal gespielt, entweder so Mehrspieler oder auch Singleplayer. BastiGG zum Beispiel spielt das, glaube ich, öfter mal.
Ja, dadurch ist das so in letzter Zeit richtig populär geworden. Also in der letzter Zeit, aber so mit der Zeit.
Sehr cooles Spiel. Leider, ich glaube, Google hat irgendwie die APIs vermonetarisiert und deswegen ist es, glaube ich, nicht mehr kostenlos jetzt, oder?
Oder es kann sein, dass sie einfach so viele Requests haben durch die hohe Userzahl, dass sie da an so ein Limit gestoßen sind und bezahlen müssen. Also
Free User. Kann natürlich auch sein, dass es zu beliebt war, ja.
Long story short, seit 1. Februar ist das nicht mehr kostenlos nutzbar. Die gute Nachricht, es gibt Alternativen, zum Beispiel ganz nett auf Wikipedia verlinkt, geohub.gg. Sehr ähnlich dazu, auch nett aufgemacht. Ich habe das einfach geöffnet und dann gesagt, today's tip, if you appear in Africa and the Google car has a snorkel, you are in Kenya. What a weird way to start a conversation.
Sweet. Ja.
Also das ist, daran muss man nur sich registrieren, aber braucht nichts bezahlen. Wenn man ein bisschen geizig ist oder einfach mal reinschnuppern will, vielleicht eine gute Alternative. So als nützlicher Tipp noch dazu.
Ja, es ist.
Ich sehe gerade, es gibt auch irgendwie Fanmade-Versions von GeoGuessr, das laut Wikipedia. Also, das kann man auch in der Welt von GTA 5 machen, anscheinend. Oder Genshin Impact, oder Breath of the Wild.
Das habe ich noch nie gesehen, okay. Das ist ja witzig. Ich habe hier, jetzt sollte man meinen, dass ich das total kenne, aber auf Twitch und so wird eigentlich immer nur so diese Standard, wenn nur so diese Standard-Modi gespielt. Ich wusste nicht, dass es da User-generated Karten gibt, aber offensichtlich gibt's das.
Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Hauptplattform ist. Muss man mal nachrecherchieren. Ich habe gerade nur so, weil ich den Wikipedia-Artikel gerade offen habe, diesen Absatz gefunden. Ich wusste das nicht. Ist das hier verlinkt? GTA-Guesser? Moment. Ja, okay, müsste ich jetzt auf die Schnelle lesen. Egal, das gibt es, aber mach du erstmal weiter mit Dings. Hast du einen Podcast für uns?
Ja, natürlich. Ich wollte. Hatten wir also ein Anton Wallen, ein Schwede, hatten wir den Namen erwähnt, wer das initiiert hat? Nee, Moment, Schwede? Stimmt das überhaupt?
Was? Woher hast du Informationen? Bei GeoGuessr, ja, Anton Wallen, ein schwedischer IT-Consultant 2013.
Genau, wegen seines Hobbys, ferne Länder mit Google Street View zu erkunden. Irgendwie total naheliegend, aber da muss trotzdem noch jemand auf die Idee kommen. Sehr schön. Ja, der Podcast der Folge. Der Podcast hätte auch wunderbar an das erste Thema angeschlossen, nämlich russische Hacker hacken Dinge. Und zwar, also und insbesondere hier Merkel. Der Mann in Merkels Rechner jagt auf Putins Hacker ist ein ARD, jetzt habe ich wieder einen ARD-Podcast, ja, ich weiß. Aber es gibt hier noch eine Einbettung. Deswegen schaltet nicht ab, hört euch diesen Podcast an. Geht es um Hacker greifen den Bundestag an, 2015 war das, und dringen in Abgeordnetenrechner und sogar auf den Rechner von Angela Merkel, also auf den Arbeitsrechner wahrscheinlich, vor. Und da dieser Podcast untersucht das und offensichtlich kommen sie auch einem der Akteure auf die Spur. Das an sich, ne, der Podcast ist aus 2021 und auch abgeschlossen, das ist eine Serie von 5 Folgen und einem Nullten. Also relativ überschaubar. Warum ich das jetzt aber nochmal speziell jetzt highlighte, ist, weil es eine sehr große Reportage von Simplicissimus gibt. Putins Bären. Unglücklicherweise ist die, glaube ich, voll nur in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Irgendwie auch noch unter SWR, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es Funkproduktion dann zusammen mit Simplicissimus. Darf aber auf YouTube Reaction, also ist nach einer initialen, wie sagt man, Sperrphase, darf auch auf YouTube darauf reacted werden. Und da habe ich auch schon von IT-Security-Leuten sehr, sehr lange Reaktionen darauf gesehen. Also soll eine sehr, ich habe es leider noch nicht anschauen können, aber soll eine sehr, sehr krasse und sehr interessante Produktion sein, die sich halt mit russischen Hackergruppen, die sich eben im Westen, konkret Bundestag, US-Wahlen, Ukraine und auch anderswo auf der Welt herumtreiben. Und zwar zum Teil, zumindest laut dem Podcast, sogar physisch vor Ort in der Regel, aber natürlich in den Netzen. Ich glaube, das ist auch für Leute interessant, die sich nicht nur, also die jetzt nicht im engeren Sinne sich für IT-Security interessieren, weil sonst passieren so Sachen wie, man ist Bundeskanzler und steht plötzlich mit runtergelassenen Hosen da, weil dein Luftwaffenoffizier in Singapur mit dem Handy telefoniert hat. Das kann also peinlich enden. Also deswegen, ihr wollt es vielleicht alle mal anschauen und anhören. So, that's the podcast for today.
Kurzer Nachtrag, also das für GTA 5 habe ich schon mal gefunden unter gtaguesser.com. Ist frei spielbar, ist tatsächlich witzig. Sie ist einfach ein Selfie von Franklin und darfst dann auf die Map klicken, wo das ist. Die Variante für WoW habe ich vielleicht gefunden, ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch. Also
WoW wäre ja noch
alles so kleine, unfertige Hobbyprojekte, aber
wo ist die Minecraft-Version?
Ich glaube, die wird ein bisschen schwieriger. Da, das ist da, wo die Blöcke sind immer.
Du musst auch noch den Seed dazu rausfinden.
das wäre, ja, ich glaube, ein bisschen advanced.
Ja, ich gebe es ja zu.
Wo war ich? Ach so, Account der Folge. Wohl gerade, nee, wie knüpft man da an? Egal, ist einfach so ein...
Von den komplexen internationalen Politikwirren zu was ganz Alltäglichem, Deutschem.
Aber importiert aus England.
Richtig.
Liam Carpenter kennt man jetzt hoffentlich auch. Der geht gerade schön durch die Decke. Hat mich allerdings überrascht, wie sehr. Hat jetzt auf YouTube schon über 1 Million Subscriber. Das können wir eigentlich nicht nehmen, sowas können wir nicht unterstützen, das ist ja schon ein großes kommerzielles Projekt. Egal, trotzdem genau mein Humor, weil über Deutsch sein muss man einfach ironisch sich lustig machen und der macht das ziemlich gut. Er als überintegrierter Sandalen mit Sockenträger.
Ich wollte gerade sagen, ist ja so der Überallmann, der einfach nur einen leichten britischen Akzent hat, aber ansonsten hier überintegriert ist oder, also spielt er das oder ist er das auch, frage ich mich.
Ja, ich glaube, der spielt das aber sehr gut. Der hat halt so diese Sachen aufgegriffen, die irgendwie so im Unterbewusstsein waren die vorhanden, aber sie waren einem einfach nicht klar, wie deutsch das ist. Also Stoßlüften zum Beispiel. So ein Running Gag bei ihm. Oh, it's Fenster time kippen. To Stoßlüft. Ja, ja. Wenn jemand das Fenster auf Kipp stellt, was machst du da bitte?
Ja. Man erkennt sich in vielen Dingen wieder. Es ist sehr, sehr sweet. Wenn ihr den noch nicht kennt, und natürlich Englisch könnt, aber das setzen wir hier in dem Podcast ja immer ein bisschen voraus, dann zieht's euch rein. Falls ihr also nicht bei GeoGuessr oder dem AI-Wortratespiel, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, verloren seid, dann voilà, wir haben ein Rabbit Hole in YouTube Shorts für euch geöffnet.
Der hat aber auch verdammt viele Shorts schon gemacht.
Ja, da
hat man. Es ist viel redundant, muss man gleich sagen. Also es lohnt nicht, das durchzubingen, sondern einfach mal quer durchklicken. Vielleicht auch einfach nur die neueren gucken, weil er Witze immer wiederholt. Das kritisiere ich an dieser Stelle ein wenig. Aber trotzdem, sollte man zumindest mal gesehen haben.
Eierschalen-Sollbruchstellen verursache, heißt das erste Video, was ich hier vorgeschlagen bekomme. Er hat Deutsch einfach inhaliert. Also die Sprache jetzt an der Stelle.
Ich wusste nicht, dass das Ding so beliebt ist. Also ich hatte halt, also das gab es bei uns zu Hause auch damals, aber halt ironisch, aber trotzdem. Aber das hat, die haben halt auch auf anderen Sprachen das draufgeschrieben, aber Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher klingt einfach irgendwie authentisch, aber das Eggshell-Breaking and Perforating Device ist irgendwie so, das würde keiner so sagen.
Ich bin etwas schockiert, dass wir hier, also ich habe jetzt gerade gefunden, Stoßlüften, Übergangsjacken und das Wegbier zum Social Media Star, ja, mit typisch deutschen Phänomenen, ein TAF-Beitrag von vor 3 Monaten. Also,
das seht jetzt
seht's uns nach, sorry.
Wegbier.
Trotzdem witzig. Ja, kann sein. Mag sein.
Okay, Wegbier ist dann wohl die deutsche Antwort aufs Showerbier.
Ja, aber für einen anderen Anwendungsfall. Vielleicht laufen wir einfach mehr zu Fuß. Könnte ja sein. Soll ja gar nicht so schlecht sein.
Ja, das ist auch einer der Running Gags, die Spaziergänge, wenn Deutsche spazieren gehen. Also, ja.
Ja,
egal, ich will jetzt nicht alles spoilern, sonst braucht es nicht mehr klicken. Stimmt, ich glaube, in einem der Shorts hat er auch gezeigt, wie so das mal ordentlich viral gegangen ist, weil er hat immer zum Ende einen Audioschnipsel von einem Linkin Park-Song, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, und irgendwann wird er deswegen von Linkin Park einmal wie heißt das auf Instagram? Nicht geboostet, nicht geregrammt.
Auf Instagram? Reshare oder sowas? Kann man, das ist sehr, sehr eingeschränkt, was da geht.
Oder Instagram. War das auch auf YouTube? Auf irgendeiner Plattform, wo man Videos hochladen kann, weiß der Kuckuck.
Ja, interessanterweise ist Instagram da zumindest früher, ich glaube, das ist immer noch so total eingeschränkt, was man da machen kann. Man kann irgendwie so remixen oder sowas, aber das ist total eingeschränkt.
Vielleicht habe ich das auch gerade, habe ich gerade die Plattform verwechselt, aber egal, auf jeden Fall, Linkin Park haben irgendwas geklickt und dann, noch mehr Viewer, geil.
Auf TikTok ist das in die Viralität von der Plattform eingebaut und auf Instagram ist es so, weiß ich nicht, da hat es die Schnürsenkel aber ganz schlimm zusammengebunden. Dabei hätten wir das doch alle von Twitter übernehmen können, als es Twitter noch gab. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Weiter. So, die Kategorien haben wir durch, aber das heißt natürlich nicht, dass wir mit dem Internet durch sind. Was machen wir denn jetzt? Ich finde, der Anzeigenhauptmeister hat es verdient, dass wir ihn wählen. Lobend, weil er hat das Internet verstanden, meiner Meinung nach. Weiß nicht, ob man das überall mitbekommen hat. Das ist ein 18-Jähriger, der Falschparker über eine App meldet. Ich weiß nicht, ob das Wegli oder sowas ist. Heise hat sich das ein bisschen näher angeschaut, weil alle schreiben nur so über irgendeine App, meldet der Falschparker, und er hat es in einen Spiegel-TV-Beitrag geschafft und daraufhin in diverse Nachrichten und lokalen Nachrichtenbeiträge, weil, also Anzeigenhauptmeister, ja.
Die App heißt Falschparker melden.
Echt? Ist bestätigt, dass das die ist? Es gibt Wegeheld, es gibt Wegli, aber okay, ja.
Also zumindest Falschparker melden haben ihm schon einen Job angeboten.
Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob er die nutzt.
Ach so. Nee, Entschuldigung, er benutzt Wegli. Ja, okay, die wollen ihn abwerben sozusagen.
Ja, gut, die machen natürlich auch so ein bisschen Werbung auf ihre Weise, und wenn sich sowas bietet. Also ich finde, er hat, also ne, Anzeigenhauptmeister, es tut mir leid, aber das ist in meinen Augen ein perfekter Name für so einen Instagram-Account, wo er diese Sachen auch noch teilt. Es geht, also ich weiß nicht, es geht kaum besser. Es ist natürlich eine provokante Sache, ne? Gerade in Deutschland sind Leute mit Autodingen immer direkt sehr angefasst. Es sei denn, man ist Bauer und verstreut Gülle und Mist auf der Bundesstraße oder lässt keine Krankenwagen, dann ist okay, weil man ja da nur für seine eigenen Belange eintritt. Aber alle anderen Sachen weiß man in Deutschland, also Autofahren sakrosankt.
Ich finde es übrigens sehr lustig, wie diverse Online-Communities darauf reagieren. Also zum Teil gucken Leute jetzt so sich die Gegend auf Google Maps an, die so in der Reportage aufgetaucht ist. Und in Street View siehst du dieses eine Auto, das er da fotografiert mit dem Typen, der da von dem Restaurant da das Auto belädt, und so bin gleich wieder weg. Auf Street View steht das Auto auch schon da, falsch geparkt.
Okay. Okay. Ja, es ist, also, der Typ zieht halt auch eiskalt durch, und der hat eigentlich alles. Ich glaube nicht, dass er es drauf anlegt unbedingt, weil dafür ist er auch wieder zu authentisch. Aber wenn man es drauf anlegen wollte, online bekannt zu werden, dann wäre das wirklich ein ziemliches Muster, wie soll ich sagen, Musterhandbuch dafür, wie man es macht. Und also seit ich den Namen Anzeigenhauptmeister, das impliziert ja so eine Hierarchiegeschichte wie bei der Polizei, ist aber kein solcher Begriff. Dieses Wort alleine ist einfach perfekt geworden. Für mich, es geht, glaube ich, nicht besser. Und dann halt einfach so ist das. Und im Zweifel legt er sich mit irgendwelchen Bürgermeistern an, die der Meinung sind, dass das Ordnungsamt irgendwie mal wieder, ich weiß auch nicht, das Ordnungsamt kommt nicht mehr zum Mittagessen oder sowas. Irgendwas passt denen nicht. Aber sind auch, ja. Naja, egal. Anyway. Der ist auch auf Instagram, falls euch das interessiert. Wir können auch mal seinen Account verlinken, aber vor allem die Berichterstattung und wie gesagt, wie er. Ich unterstelle ihm gar nicht, dass das sein Anliegen war. Ich glaube, der findet also einfach, der zieht einfach das durch, weil er das wichtig findet. Und ne, ich habe mich selbst, ey, falls ihr Mainz kennt, also was hier für eine Scheiße zusammengeparkt wird, also falls er hier mal unterwegs wäre, da wäre ich jetzt nicht böse. Das, ey, der zweite Reihe wäre ja schön, wenn es nur die zweite wäre. Aber also allein schon, wie gesagt, was das für ein Webphänomen ausgelöst hat, ist finde ich wert berücksichtigt und angeschaut zu werden. So. Und ihr könnt euch jetzt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, kennt man hier den Heinrich Stößenreuther und so mit Wegeheld und ist das, müssen wir da, sollen wir darüber mal irgendwie, ist vielleicht ein bisschen zu speziell jetzt. Oh,
ja, denke ich auch.
Gut. Next. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Also im Sinne von verloren. Klicktechnisch verloren. Wir erinnern uns ja alle an Rezos Zerstörung der CDU-Video. Also denke ich, unterstelle ich zumindest, dass wir das alle tun.
Wenn nicht, Hausaufgabe.
Genau, Hausaufgabe. Nachschauen, nachholen. Jetzt gibt's eine kleinere, nischigere Neuauflage von TJ. TJ ist früherer Cutter von Rezo. Das passt also sehr gut. Der hat, soweit ich das verstanden habe, auch an dem Zerstörung der CDU-Video gearbeitet. Und zwar die Zerstörung der AfD. Im Prinzip genauso aufgemacht wie Zerstörung der CDU. Alles mit Quellen belegt. 50 Minuten lang, ne, geht wieder die verschiedenen Themen durch. Hat Videoreferenzen, hat Quellen, Nachweise und sowas alles. Nimmt das alles auseinander. Ich glaube, es ist sinnvoll. Er hat natürlich sowohl er hat dann ein Video nach, ich glaube, einer Woche später, wie AfD-Anhänger gerade Lügen über mich verbreiten, gepostet, wo er so Reaktionen auf das Video von mutmaßlichen AfD-Sympathisanten oder Mitgliedern teilt. Umgekehrt haben aber viele Leute sein Video geteilt und ich würde das auch ans Herz legen, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass man, weiß ich nicht, dass das eine demokratische oder wie auch immer wählbare Partei wäre, dann sollte man sich das mal dringend anschauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bildungsbeitrag, den er hier macht. Was ich immer witzig finde, das war ja auch bei Rezo schon so, ja, wer steckt dahinter, wer finanziert dich? Und es wird oft unterstellt, dass es der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre. Ich glaube nicht. Damit uns nicht unterstellt wird, dass wir, wenn wir das gut finden oder wenn ich das hier gut finde, dass wir auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sind, habe ich mir überlegt, wir können das ganz einfach, wir können so eine Art Bannkreis um unseren Podcast schaffen, indem wir einfach Sachen sagen wie Samsung SSD oder Ford Elektroauto. So. Wir sind safe. Ich habe nicht gesagt, es gibt auch andere Elektroautos oder es gibt auch andere SSDs. Nein. Ich würde sagen, wir sind raus. Wir sind clean. So, schaut's euch an. Kiffer. Irgendwann wird dieses Jahr mutmaßlich Cannabis legalisiert. Das Problem dabei, also abgesehen vom Bundesrat, ist, dass mal wieder irgendwelche wunderbaren Listen eingeführt werden. Wir haben in Deutschland irgendwie so eine Erfahrung und irgendwie so eine Affinität zu Listen. Listen sind, ne, IBM hat uns da schon vor langer Zeit mitgeholfen. Listen sind ein problematisches Werkzeug, wenn sie missbraucht werden. Kifferlisten sind mutmaßlich ja auch keine gute Idee, denn es gibt sogenannte Anbauvereine, in denen, also ne, jetzt, ich weiß nicht, müssen wir das
auch. Also soll es dann geben.
Also jedenfalls ist das im Gesetz vorgesehen. Also das heißt, man kann entweder privat für sich Cannabis anbauen, ich glaube bis zu 3 Pflanzen oder sowas, ich weiß jetzt nicht, was die finale Wert war, aber irgendwie so in der Größenordnung. Oder es gibt sogenannte Anbauvereine, da können sich mehrere Leute zusammentun zu einem Verein, wahrscheinlich muss das auch rechtlich ein Verein sein.
Oder eine Genossenschaft, was auch immer.
Ist das so? Das weiß ich nicht, müssen wir checken.
Ja, ich lese gerade parallel auf.
Ah, du hast die, sehr gut, sehr gut.
Ja, klar.
Wir sind hier, wir recherchieren hier. Die Problematik dabei ist, ne, was wäre, also stellt euch vor, wie unreguliert hier alles wäre, wenn man einfach Marihuana kaufen könnte und niemand wüsste das. Ja, oder bei seinem eigenen Anbauverein irgendwie beziehen könnte und niemand würde das wissen. Das wäre ja furchtbar, weil das ist ja zwar dann halt legal, aber das wäre ja trotzdem sehr, sehr unbefriedigend, wenn das keiner wüsste, oder? Also ist ja wie, wenn wir neulich, als ich Wodka gekauft habe, da trägst du ja auch immer deine Daten überall ein und dann ist ja auch nachvollziehbar für jeden, hast du im letzten Monat harten Alkohol gekauft, ja, nein. Und im Zweifel kann die Strafverfolgung, Gesundheitsbehörde und Jugendschutz dich mal anrufen und checken, ob bei dir noch alles okay ist. Dasselbe brauchen wir natürlich hier auch. Und
ja, wer kennt es nicht, wenn man einmal betrunken rumgepöbelt hat, wird sofort der Rewe hops genommen.
Genau.
Ah ja, Schnaps verkauft hier.
Ich habe jetzt dieses Beispiel etwas erfunden. Ich habe neulich keinen Schnaps gekauft, aber okay, also wenn ich es hätte, dann, ihr wisst alle, dann muss man alle seine persönlichen Daten weitergeben für die Strafverfolgung und für, ich weiß auch nicht, Hauptsache man hat sie mal
aufgenommen. Deswegen fragen die an der Kasse immer nach der Postleitzahl, damit man es wenigstens fair weiß.
Genau.
Das mache ich schon länger nicht mehr, oder? Das machen die gar nicht mehr.
Ja, länger nicht gehört. Naja, jedenfalls, hier wird zu Recht darauf hingewiesen, dass zu Zeiten von Corona, wir erinnern uns, wo wurde das letzte Mal unnötige Daten, zumindest mutmaßlich unnötig Daten, also ob das jemals was geholfen hat, wurde glaube ich nicht belegt, Daten von Leuten erhoben. Corona, Gästelisten von Restaurants, die dann natürlich nicht für andere Zwecke gebraucht werden durften, außer natürlich in Rheinland-Pfalz, Bayern und Hamburg, wo dann doch Strafverfolger diese Gästelisten, die eigentlich klarerweise dafür nicht gedacht waren, verwendet haben, um irgendwelche, ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, irgendwelche Leute zu suchen oder sowas. Jedenfalls, wir haben also Missbrauchsbeispiele, oder was heißt Missbrauch? Ne? Viele Leute würden sagen, ja, die Polizei, aber der Missbrauch insofern, als das halt eigentlich versprochen wurde, dass das nicht der Fall sein würde. Und ich glaube, es war auch gesetzlich eigentlich so gedacht. Das heißt, solche Daten, wenn sie denn mal da sind, werden natürlich missbraucht werden. Deswegen ist es sehr zu kritisieren, dass vorgesehen ist, diese in Anführungszeichen Kifferlisten zu führen, weil es geht ja da nun wirklich um eine legale Sache und der eins der Ziele ist ja, dass man, abgesehen von persönlichen Freiheiten, die man in wenigen Bereichen so einschränkt wie bei Konsum von Genuss- oder Betäubungsmitteln, also bei Sachen, die jetzt nur einen selbst schädigen, meine ich jetzt, die eine der Kritikpunkte ist oder einer der Punkte, die man damit erreichen möchte mit der Legalisierung, ist ja, dass man das Ganze regulieren möchte und eben von der Illegalität, Dealern, Beschaffungskriminalität weniger, aber der Kriminalität, die an der Lieferkette heute hängt, das möchte man ja gerade abschaffen. Das ist ja ein Teil des Arguments. Wenn man jetzt aber hingeht und das Ganze so unpraktisch und unattraktiv für Leute macht, dann ist natürlich im Zweifel für jemanden, der nicht als Marihuana- oder Cannabiskonsument auftauchen möchte, zum Beispiel, wenn mal wieder, warum auch immer, die örtliche Polizei beim örtlichen Anbauverein vorbeischaut, was bestimmt nie einfach so passieren wird. Jemand, der das also nicht möchte, wird jetzt natürlich sicherlich nicht hingehen und dann wieder so eine Art parallele Dealer-Struktur aufbauen, um das Ganze dann doch eben wieder anonym zu beziehen. Das ist ja natürlich, also dieser Kritikpunkt wird jetzt schon geäußert und ich meine, es würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn es dazu käme. Also ich hoffe mal, dass wir davon wegkommen können, weil es geht ja um eine legale Sache. Es geht ja nicht darum, dass du hier irgendwie, weiß ich nicht, Menschenhandel verfolgst. Das, also so nicht Gesetzgeber, so nicht Datensparsamkeit sollte hier der Grundsatz in so einem Gesetzgebungsprozess sein und nicht irgendwie ein Bauernopfer.
Der auch in dem Artikel von Netzpolitiker dann in einem Absatz ein interessanter Passus dazu, nämlich dass Millionen Cannabiskonsumenten bereits staatliche Verfolgung erlebt haben, sollte man da auch mal mitbedenken. Das heißt, die fühlen sich dann per se schon etwas unangenehm beobachtet.
Das dieser Liste. Ist natürlich, das ist natürlich richtig. Momentan wird ja noch diskutiert, wann das Ganze in Kraft treten kann, da die Bundesländer sind, selbst Grüne, ich weiß gar nicht, welche Justizminister sind das wahrscheinlich dann, Landesminister äußern sich kritisch zu dem 1. April als Startdatum, weil mit dem Inkrafttreten ja geprüft werden soll, ob aktuell wahrscheinlich laufende Verfahren, aber auch laufende Haftstrafen, ob das neu aufgerollt werden müsste, weil das nach dem aktuellen Gesetz dann nicht mehr strafbar wäre. Und da sagen die Länder so, oh, das dauert aber ein halbes Jahr mindestens. Also wahrscheinlich ist das alles nicht digitalisiert und irgendjemand muss sich dadurch 5000 Aktenordner jeweils lesen. Das ist insofern weiß ich nicht, ja, ist nur eine Unterstellung. Ich finde jetzt.
Aber zu plausibel.
Ja, ich glaube es halt auch. Ja, wir werden mal sehen, wann das dann wirklich kommt. Aber ich habe jetzt kein Mitleid mit Ländern, die es nicht schaffen, ihre Gerichtsdings zu digitalisieren und sich dann hier ein halbes Jahr extra Zeit gönnen wollen. Also, naja, sehe ich jetzt nicht. Anyway, naja, digital Deutschland immer schwierig. Haben wir eingangs schon besprochen. Das digitale Dienstegesetz ist scharf geschaltet worden. Hast du schon irgendwas bemerkt? Hast du eine Erschütterung der Macht feststellen können heute?
Ach so, das war jetzt aber nicht der Grund, warum Facebook kurz down war.
Die haben sich gedacht, scheiße, dieses Gesetz kommt, warte, alles ausschalten, oh, was wieder
da schnell was machen. Ah.
Wir müssen alle Dienste runterfahren, die nicht compliant sind.
Chef, jetzt geht nichts mehr, auch so.
Okay, warte, da müssen wir nochmal neu überlegen. Genau, das, also ehrlich gesagt, also iOS 17.4, glaube ich, ist rausgekommen. Das dürfte schon vor 2-3 Tagen passiert sein. Ihr könnt jetzt also theoretisch über Sideloading, also ich finde den Begriff Sideloading für einen sehr regulierten alternativen App-Store-Kanal irgendwie wild, aber theoretisch geht es auch nur auf dem iPhone und übrigens auch nur, solange ihr euch in der EU aufhaltet oder kurz außerhalb, aber nicht dauerhaft.
Also eigentlich mehr so eine zu klein geratene Katzenklappe in der Haustür.
Ja, gewissermaßen haben, aber das soll jetzt gehen, zum Beispiel. Und auch noch Interoperabilität zunehmend und Google hat irgendwas, was hatte Google? Irgendwas, also irgendwelche Dinge wurden scharf geschaltet. Mal sehen, wir werden, ich glaube, man kann das noch nicht ganz absehen, was da jetzt alles passiert. Aber es, wir haben bestimmt demnächst noch mehr zu erzählen. Es ist, ich glaube, da werden wir interessante Dinge sehen, die da passieren werden. Und nicht alles wird gut sein. Es gab einen zwischenzeitlichen, ich wollte so schön, wir waren ja die letzten Folgen manchmal ein bisschen gemein vielleicht zu Apple und ich wollte wieder gemein zu Apple, indem ich nämlich darauf hinweise, dass Apple, man könnte da jetzt Bosheit unterstellen, aber es hat sich gegessen, insofern tue ich das nicht. Es gab kurz die Meldung, dass Progressive Web Apps, also sozusagen ein Standard oder ein Weg, wie man Apps oder App-ähnliche Erfahrungen aus Webseiten auf dem iPhone zum Beispiel nutzen kann, dass sie das einschränken würden, weil sie gesagt haben, okay, wir können nur für unsere eigenen Browser, ne, also Teil der Regulierung ist ja, dass du jetzt alternative Rendering-Engines im Prinzip und damit eigene komplett eigenständige Browser auf iOS installieren könntest, auch wenn ich nicht weiß, ob das schon irgendjemand geschafft hat, wahrscheinlich nicht. Also ein Browserhersteller. Sie könnten deswegen die Sicherheit dieser Progressive Web Apps nicht mehr garantieren und könnten das deswegen nicht anbieten in der EU. Da gab es aber dann glücklicherweise ein Einlenken, weil viele Leute schon da aufgeschrien haben und gesagt haben, okay, dann funktioniert aber unser ganzer Service nicht mehr. Jetzt gab es ein Einlenken von Apple und der aktuelle Kompromiss sieht so aus, dass Progressive Web Apps weiter möglich sind, aber nur mit Safari. Wird man sehen, ob die EU da irgendwie Probleme mit hat. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, okay, dann haben sie natürlich für genau diesen Anwendungsfall, wo man sagt, okay, damit könnte man jetzt den App Store so ein bisschen, ich will nicht sagen aushebeln, aber den Web Store, den App Store etwas freier gestalten, haben sie genau da eine weitere Hürde eingebaut oder vielleicht auch einen kompletten Roadblock. Wenn man aber dem Security-Argument folgt, dann kann das tatsächlich vielleicht ein Punkt sein, kann ich mir vorstellen, bei deren Architektur, der eventuell nicht ganz einfach sicherzustellen ist, dass sie da nochmal eventuell nachbauen müssen und dann entweder checken oder durch Sandboxing oder sowas sicherstellen müssen, dass bei anderen Web-Apps mit anderen Browser-Engines dasselbe Sicherheitslevel erreicht wird. Das könnte ein plausibles Argument sein. Also wir wollen hier mal nicht vorverurteilen sein, es hat diese News ist inzwischen wieder kassiert worden. Ihr könnt weiter Progressive Web Apps auf iOS-Geräten auch in der EU verwenden. Wäre aber tatsächlich ziemlich unschön gewesen, wenn sie es eingestellt hätten, weil eben eine ganze Reihe von Services darauf setzt und das halt eigentlich ein etablierter Standard inzwischen ist. Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken, was da noch so alles kommt. Ich glaube, da kommt noch einiges. Aber Stand heute, also wo wir aufnehmen, ist das Ganze in scharf geschaltet worden. Ich habe jetzt schon gelesen, und das wäre ein negativer, selbe Argumentation wie vorher, dass es sein kann, dass Pornhub zum Beispiel halt jetzt eine Altersverifikation vornehmen müsste. Selbes Argument wie bei den Spielen. Meiner Meinung nach ist das nicht nötig und Käse und führt nur zu einer Überidentifizierung von Nutzern. Ich weiß, dass man das technisch theoretisch verhindern kann. Ich traue dem Ganzen aber nicht, dass man das tut. Vor allem nicht, dass man das dauerhaft tut. Weil dann die Infrastruktur dafür da ist, um das eben ausufernd zu nutzen. Das heißt, die Auswirkungen werden nicht nur positiv sein für Verbraucher, und an der Stelle, egal wie sicher man sich vielleicht technisch sein mag, dass das Ding tatsächlich nur im Ausweis irgendwie die Information ausliest, ist älter als 18 oder nicht. Wenn jetzt jemand auf Pornhub geht und dann an sein Smartphone irgendwie seinen Ausweis dranhalten muss, dann ist das vielleicht immer ein komisches Gefühl. Also weiß ich nicht, aber unterstelle ich mal dem einen oder anderen Nutzer dieser Plattform und ähnlicher Plattformen, dass das vielleicht ein Effekt sein könnte.
Ja.
Deswegen verwehren wir uns gegen Überidentifikation. Also EU rollt das zurück, was soll der Mist? Bin mal gespannt. Wir werden sehen. Es wird wild. Es gibt bestimmt abenteuerliche Dinge zu berichten. Heute und in den nächsten Wochen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn was Schlimmes passiert. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Kommt in den Discord. Es gibt, so ein bisschen, ich würde sagen, wir machen ein paar noch kleinere News. Oder hast du noch ein bisschen so mittelkleine, kleine News?
Nee. Vielleicht noch ein Anhängsel zu dem Digital Markets Act. Da gibt es nämlich eine lustige Idee, die am 7. März bekannt geworden ist von der Bundesregierung, die ist als Non-Paper, da musste ich auch erstmal nachschlagen, was das ist, bei der EU eingereicht hat. Und zwar also erstmal ein Non-Paper, das ist so, wenn man so will, wie so eine Art offiziell aussehender Gesetzesvorschlag, der aber zurückgezogen werden kann, weil er eben nicht offiziell ist. Wilde Sache. Kann ich nur empfehlen, das mal sinnvolle Erklärung zu googeln. Ich bin jetzt zu doof dafür, das sinnvoll zu erklären. Aber auf jeden Fall, Idee der deutschen Bundesregierung ist es, dass eben die großen Tech-Konzerne, also Alphabet, Meta und so weiter, auch noch ein bisschen Geld dafür abdrücken müssen, dass sie halt eben geprüft werden. Also, ja, gut. Trifft jetzt keinen Arm, aber irgendwie ist das komisch.
Ja, irgendwie.
Aber andererseits, irgendwie. Ich weiß nicht. Die sind wohl selbst nicht davon überzeugt, sonst würden sie es nicht als Non-Paper machen, oder? Überwachungsgebühr, das ist das Wort.
Ja, also ich bin da auch nicht überzeugt von.
Bisschen schräg.
Schwierig. Also, weiß ich ja nicht. Tendenziell.
Gut, ich meine, es ist wie wenn man seine Karre zum TÜV bringt, da muss man auch für zahlen, ne?
Ja.
Nein, das ist nicht das Gleiche.
Ja, nicht ganz.
Ja, skurril. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Gut, ich sag mal, es gibt ja nicht nur gute Ideen im Digitalen von der Bundesregierung oder aus Kreisen der. Ja. Ja, ist irgendwie eine komische Logik, die dahinter steckt. Sehr, sehr weird.
Ja.
Google macht übrigens hier auch irgendwie so eine komische Gebührgeschichte, aber anders als Apple. Irgendwie ist das komisch, aber mit einer ähnlichen Argumentation. Insofern, ne, da müssen wir also auch, we're looking at you, Google, as well. Ich glaube, Android als Plattform ist offener. Wenn ich das richtig verstehe, geht es da darum, dass man von einer App aus dem Play Store auf eine andere Webseite weiterleitet, über die man dann sozusagen Google unabhängig bezahlt. Da wollen sie wohl irgendwie Gebühren für haben. Naja, mal gucken. Weil genau das ist natürlich in anderen Fällen gerade Teil der Kritik, dass man sagt, okay, wenn ich denn die Leute schon mal in meine App konvertiert habe, dann sind das halt auch meine Kunden und nicht die von Google und Apple. Mal sehen. Wenn ich das richtig verstehe, es gibt ja gerade die 1,8 Milliarden Kartellstrafe gegen Apple wegen Musikstreaming. Wohl unter anderem zurückgehend auf eine Beschwerde von Spotify, wo es eben genau um so eine Sache ging, dass man halt auf iOS nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, dass man da gar nicht drauf verweisen darf, dass man es extern kauft, oder ob man nicht sozusagen transparent machen kann, dass man eine Kommission bei Apple hat, die man sonst nicht hätte. Das ist mir nicht ganz klar. Aber jedenfalls geht es im Kern.
Oh.
Ups. Jedenfalls geht es im Kern um dieselbe Thematik. Ja, mal sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also natürlich auch nicht bei dieser Kartellstrafe. Aber ehrlich gesagt sehe ich da ein ganz großes Problem. Eben durch diese Gatekeeper, Apple und Google mit ihren jeweiligen Stores, die halt riesige, Wertschöpfung oder Marge von Marktteilnehmern auf ihren Plattformen sozusagen vereinnahmen, die ihnen meiner Meinung nach halt nicht zusteht, weil in dem Moment, wo ich halt einmal sozusagen als Anbieter von der App einen Kunden gewonnen habe, kann ich halt nur noch eigentlich argumentieren, okay, ich habe so eine Art Plattform-Infrastrukturgebühr, aber das kann nicht teurer sein als ein Webhosting-Anbieter und die sind jetzt nicht besonders teuer. Naja, müssen wir sehen. Ich hoffe mal, die EU. Ich finde auch, diese Strafen sind irgendwie eigentlich viel zu günstig, muss man sagen. Also Apple tun ja jetzt 1,8 Milliarden, ich will, weiß ich nicht, also ein halber Tag irgendwie oder sowas. Ich finde, die sollten es irgendwie verzehnfachen oder so, damit Apple auch irgendwie mitkriegt, dass sie da irgendwie so eine, sonst, das wird dann aus der Portokasse bezahlt und das kriegt noch nicht mal, also Tim Cook kriegt das wahrscheinlich noch nicht mal vorgelegt, das ist dann irgendwie so eine dritte Hierarchieebene, wo jemand dann irgendwie mal so unterschreibt und sagt, ja okay, dann überweist das hier mal. Aber legt trotzdem Widerspruch ein. Weiß ich nicht. Naja.
Schon wieder falsch geparkt, Junge.
Ja, genau. Dieselbe Abteilung, die auch Parkknöllchen von der dritten Management-Ebene bearbeitet. Mutmaßlich. Das ist Satire, ihr Lieben. Weiß gibt seine Webseite auf. Weiß ist irgendwie so ein Internetgewächs eigentlich. Insofern ist es, finde ich, bemerkenswert. Kennen wir eigentlich alle, oder? Kennt man Weiß? Man kennt Weiß, oder? Machen so ein bisschen krawallige Reportagen, aber schon auch durchaus ganz interessante Recherchen und so. Die hat nochmal einen Podcast. Der war aber hinter irgendeiner Paywall oder in irgendeinem Biotop. Deswegen habe ich den immer nicht gehört. Die haben ihre Webseite, also ihre amerikanische Webseite geschlossen. Das ist irgendwie so das Ende einer Ära. Die liefern, also es gibt zwar die Redaktion noch, die liefert jetzt nur noch halt so News an andere Outlets, aber irgendwie so das eigene, das heißt ja auch eigentlich, dass sie die eigene Marke ein Stück weit beerdigen, nehme ich an. Also natürlich werden die noch irgendwo wahrscheinlich dann genannt werden, aber das ist halt dann nur noch ein Schatten seiner selbst, der ganze Service, nehme ich an. Irgendwie bitter. Was heißt bitter? Aber, also ich meine, die Services kommen und gehen, aber irgendwie war Weiß so ein bisschen so ein Internet-Versteher-Medium, würde ich sagen. Ein bisschen, ja. Es ist komisch irgendwie, dass sie fast weg sind. Nochmal was Rechtliches. Christian Solmecke berichtet, es ist genau das eingetreten, was wir schon mal zum Thema Kinderpornografie und Gesetzgebung ansprachen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir das mal als News hatten. Da wurde, ich glaube, relativ kurz vor den letzten Bundestagswahlen wurde von der Großen Koalition eine Gesetzesänderung eingeführt, die Ausnahmetatbestände entfernt hat bei Kinderpornografie, und zwar der Gestalt, da wurde damals auch schon von Juristen vorgewarnt, dass das keine gute Idee wäre. Turns out, dass es keine gute Idee war. Unter anderem Christian Solmecke hat hier Ende Februar von einem Fall berichtet, wo eine Lehrerin ein explizites Video von einer Schülerin meldet, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei der Polizei, und auf diesem auf diesem Weg aber ihre Karriere, gegebenenfalls sogar ihre, ja, Karriere kann man dafür wahrscheinlich sagen, also ihren Job, ihre Verbeamtung riskiert, weil sie sich vielleicht strafbar gemacht hat. Die erste Instanz, die das gerichtlich angeschaut hat, hat das zwar eingestellt, aber aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, hat die nächsthöhere Instanz, das dürfte, was war das, das Oberlandesgericht Koblenz oder so? Das habe ich hier natürlich das nur als Video und nicht als Text. Ist auch noch in Rheinland-Pfalz, also offensichtlich. Die haben das Ganze wieder. Moment, finden wir das? Die haben das Ganze wieder aufgemacht. Es droht ein Jahr Haft und ich bin mir nicht sicher, dafür sind wir jetzt viel zu wenig Juristen, also beziehungsweise gar keine Juristen, inwieweit sich das abwenden lässt. Weil es heißt immer, dass es eigentlich sozusagen keine minderschweren Fälle oder man kann das wegen Geringfügigkeit einstellen. Das waren nämlich genau diese Kritikpunkte, dass man nicht mehr sagen kann, okay, wegen Augenmaß. An der Stelle ist halt völlig klar und niemand bestreitet das, dass diese Lehrerin, die hat zwar das Video auf ihrem Handy gehabt, aber sie hatte kein Interesse daran, sich das Video aus irgendwelchen Pädophiliegründen oder irgendwas anzuschauen, sondern um dieses Thema in der Klasse halt aufzuklären. Und ich glaube, dann da hat auch niemand einen Zweifel dran, sondern es ist rein die Art und Weise, wie sie da vorgegangen ist. Und das ist jetzt aber nicht so, dass das völlig offensichtlich illegal ist oder auch, ich kann es an der Stelle nicht sagen, aber ich kriege das anderswo mit und es würde mich also sehr wundern, wenn das dort anders gewesen wäre. Insbesondere könnte das überall passieren. Es gibt nach meiner Erkenntnis oder nach meinem Wissen auch keine Informationen der Dienstherren über diese, das betrifft nicht nur Lehrer, aber gerade auch bei Lehrern relevante Gesetzesänderung oder Gesetzesverschärfung, dass man da halt aufpassen muss. Das heißt, es könnte bundesweit Leute, also Lehrer treffen, die sich an der Stelle sozusagen minimal, ja, also was heißt falsch verhalten? Dem Gesetz nach falsch verhalten, aber das Gesetz ist halt Quatsch. Das heißt, der Vorwurf an der Stelle gilt auf jeden Fall einerseits dem Gesetzgeber und andererseits, weiß ich auch nicht, ob das Oberlandes, Moment, das Moment, Oberstaatsanwalt, okay, sorry, der Staatsanwalt ist das nicht, das ist nicht das Oberlandesgericht, sorry, my bad. Warum jetzt der Staatsanwalt in Koblenz der Meinung ist, dass er da dringend ermitteln muss, weiß ich jetzt nicht. Der Oberstaatsanwalt. Weil es gibt kein Verbrechen in dem Sinne. Es ist nichts passiert. Wie gesagt, der Fall war, es wurde, also eine Schülerin, ich glaube 13 Jahre alt, hatte eine Beziehung. Die Beziehung, wie so oft passiert in dem Alter, ging in die Brüche und dann wurden offensichtlich intime Videos der Schülerin von, wenn ich mich nicht irre, ihrem Ex-Freund irgendwo in irgendwelchen Chats zirkuliert. Wenn ich jetzt eine Lehrerin bin und höre das, dass vom Gericht oder vom Oberstaatsanwalt offensichtlich als gesetzeskonform erachtet Vorgehen, weil es gibt eine Ausnahme, wenn ich im Dienst, also wenn ich sozusagen mir für dienstliche Zwecke irgendwie, oder also nicht für dienstliche Zwecke, wenn ich sozusagen aus dienstlichem, auf dienstliche Veranlassung irgendwie was mit möglicherweise kinderpornografischem Material zu tun habe, weil ich es sozusagen muss, also wenn ich zum Beispiel Polizei bin oder vielleicht auch Lehrer, dann ist das nicht strafbar. Das ist aber so gestrickt, dass das halt in dem Fall wohl möglicherweise nicht zutrifft, denn sie hat sich das Video schicken lassen und zwar auch mit der Intention, es sich anzuschauen, weil sie muss ja aufklären, worum es geht. Wenn die jetzt nur Quatsch erzählen, wir kennen alle 13-jährige Jugendliche, die erzählen niemals Quatsch. Insofern ist es völlig an den Haaren herbeigezogen, aber hätten die jetzt nur Quatsch erzählt, dann hätte es ja irgendwie, dann wäre das ja vielleicht nicht das Beste und pädagogisch Sinnvollste, wenn du da die Polizei rufst oder das Ganze zum Schulleiter eskalierst. Also würdest du dir das vielleicht anschauen. Lehrer haben häufig 5 Minuten Pause zwischen einzelnen Unterrichtsstunden, selbst wenn es eine Viertelstunde ist, dann ist es vielleicht noch irgendwas vorzubereiten. Das heißt, da zu sagen, ey, schick mir das mal, ich guck mir das an, ist eine absolut nachvollziehbare Vorgehensweise. Wenn man das also als kritisch hier sieht, dann ist das A, Quatsch, B, realitätsfern und C, ein absolutes Versäumnis des Dienstherrn, dann über solche Fallstrecke nicht seine, nennt man das Mitarbeiter? Wahrscheinlich auch Beamte, also seine die Leute in seinem Verantwortungsbereich über genau solche Fallstrecke aufzuklären. Das ist also völlig unverantwortlich. Und warum, also da, keine Ahnung, wie gesagt, ich stecke da nicht drin, warum man jetzt unbedingt als Oberstaatsanwalt einen vorher vom Amtsgericht Montabaur irgendwie als hinreichend Moment, also das Amtsgericht Montabaur hat das Ganze, hat einen Beschluss gefällt, dass sie keine Hauptverfahren eröffnen, und das Landgericht Koblenz hat diesen Beschluss auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Warum man das jetzt tun muss, keine Ahnung. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Ich sehe jetzt da also wirklich für niemanden irgendeinen Mehrwert. Das Einzige, was da, also wie gesagt, der Dame droht also bis zu einem Jahr. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man das irgendwie weniger, also reduzieren kann. Also Solmecke gesagt, das ist nur sehr, sehr eingeschränkt. Also die haben wenig Handhabe, dieses Strafmaß zu verringern. In einem Fall, in dem es, wie gesagt, nur um Aufklärung des Ganzen ging. Also was halt ne, dazu führen kann, dass sie aus dem Beamtenverhältnis sozusagen ausscheiden muss. Das Einzige, was hier als Lichtblick eher dann anführt, ist, dass die Bundesgesetzgebung diesen Fehler jetzt beheben will. Marco Buschmann hat da, soweit ich weiß, das schon auf den Weg gebracht oder zumindest ist angekündigt, dass das also wieder zurückgerollt werden soll, damit eben solche Fälle nicht automatisch zu einer Anklage führen. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, die Schlussfolgerung von jedem Lehrer und jedem Jugendbetreuer und jedem, weiß ich nicht, Sozialarbeiter, der das liest, muss doch sein, wenn irgendwas in dieser Richtung ist, du hast nichts damit zu tun, du, also was sagt denn das den Leuten, die sozusagen an der Front sind und dafür sorgen sollten, dass das aufgeklärt wird? Der sagt denen doch, guck weg, du hast damit nichts zu tun, lass dich da keinesfalls mit in irgendeiner Form in Verbindung bringen. Das ist doch die Nachricht, die sowas sendet. Und das kann ja hier nicht das Ziel sein. Deswegen diese Strafverschaffung damals war halt irgendwie Bullshit. Übrigens zurückgehend auf sicherlich zumindest auch eine Kampagne der Bild-Zeitung. Und das Ganze jetzt zurückzurollen ist absolut überfällig. Und das Einzige, was offensichtlich dieser Dame an Hoffnungsschimmer übrig bleibt, ist darauf zu hoffen, dass das Verfahren bei ihr sich so lange zieht, bis diese Gesetzesnovelle durch ist. Keine Ahnung, vielleicht kann man sich irgendwie einen Anwalt nehmen, der da hin und irgendwelche Formfehler bemängelt, sodass sich das Ganze ein bisschen zieht, würde ich ihr wünschen. Ich hoffe auch, dass es da hinreichend öffentliches Interesse dran gibt, dass das jetzt nicht einfach so abgeurteilt werden kann, im Sinne von, naja, so ist das Gesetz halt. Weil, ja, das Gesetz ist zwar so, aber das kann nicht Ziel des, nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Also Beamte sind ja auch noch, dieses Beamtenverhältnis von Lehrern kann man sehen, wie man möchte, aber das ist ja auch noch, Beamte sind sonst auch Polizisten und weiß ich nicht, Berufsfeuerwehrleute und sowas, also Leute, die staatliche Ausgaben ausüben. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass du diese Leute in so eine Falle führst, wo sie sich mit einem Mindeststrafmaß von einem Jahr strafbar machen, weil sie falsch oder mutmaßlich falsch mit so einem Fall umgegangen sind und sich nicht das Handy haben zeigen lassen, sondern das Video haben schicken lassen. Im Endeffekt ist das Resultat praktisch dasselbe, nur das Vorgehen ein bisschen unterschiedlich. Also, naja, egal. Aufreger, rechtlicher Aufreger der Woche für mich.
Tja.
Ich wüsste auch wirklich gerne, was diesen Staatsanwalt irgendwie da bewegt. Also, verstehe ich jetzt auch gar nicht. Muss man das tun? Ist das irgendwie... Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob man das kann.
Also zumindest
verstehen kann.
Müsste eigentlich doch der rheinland-pfälzische Justizminister den zurückpfeifen können, weil die sind doch weisungsgebunden, die Staatsanwälte bei uns. An anderer Stelle ist das immer wieder Kritikpunkt. Müsste doch eigentlich jeder auch dazu führen können, dass sie das auch einstellen könnten, oder? Ah, ich weiß nicht. Naja, wir verlinken da was. News4Teachers.de zum Beispiel berichtet recht ausführlich. So. Sind wir relativ durch. Ich würde sagen, wir machen noch ein kleines bisschen Panoramateil. Mhm. Reeved, bekannte Streamerin, hat die Stream Awards 2023 ausgerichtet. Die haben es sogar auf den Instagram-Kanal der Tagesschau geschafft. Sehr schön, finde ich. Stream Awards verliehen. Also war so eine Galashow. Das Ganze ist ein Publikumspreis. Das heißt, die reinen Anzahl der Votes spielt eine Rolle. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, dass das zu einer leichten Verzerrung des Ergebnisses vielleicht führt. Beziehungsweise zu einer Art Klumpung. Das ist an der Stelle eingetreten. Absoluter Gewinner des Abends war Papa Platte mit 10 Preisen. 10 Kategorien, in denen er entweder alleine oder mit ausgezeichnet wurde. Nicht, dass er nicht auch super Content gemacht hätte. Aber... Ja, also es ist vielleicht trotzdem ein ganz kleines bisschen unausgewogen dadurch geworden. Aber ja, vielleicht kann man die Juryentscheidung oder vielleicht kann man eine Juryentscheidung als zumindest zusätzlichen Aspekt sich für nächstes Mal überlegen. Aber herzlichen Glückwunsch an Papa Platte für 10 Awards, an Hugo für 4 und an die anderen Ausgezeichneten für entsprechend, glaube ich, weniger. Ich habe jetzt hier gerade die Liste nicht offen. Ja, also ich meine, na, da sind jetzt eh keine unbekannten Namen groß dabei. Ich glaube, alles sind ziemlich große Streamer. Die Marmeladenoma wurde ausgezeichnet. Sehr sympathische Dame. Bestes Outfit des Abends, Frauen. Ja, ansonsten, okay, ein paar Namen sagen mir nichts. Trimax, bester NPC-Moment. Muss ich mir mal den Clip anschauen. Ja, Letsugu TV haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Also ein bisschen aufstrebender, aber inzwischen auch, finde ich, ziemlich großer Twitch-Streamer. Kann man kennen. Montana Black, Zuschauerrekord 2023. Überrascht mich gerade ein bisschen. Ich dachte, den hätte Papa Platte erreicht, aber okay. Jo. Gut. Trimax kommt nur 2-mal vor. Letsugu, wie gesagt, immerhin 4-mal. Aber Props an Papa Platte. Er hat offensichtlich nicht nur gute Momente auf Twitch geliefert, sondern auch eine große Community, die auch noch aktiv für sowas votet. Das ist nicht als Kritik zu verstehen. Vielleicht könnte man einfach nur überlegen, ob man das Ganze nächstes Mal eben noch mit einer Jury irgendwie unterfüttert oder irgendwie damit abrundet. So. Haben wir noch was? Hast du noch was?
Nö.
Dann würde ich sagen, schließen wir es für heute ab. Noch so Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist nicht so relevant. Sparkasse Bremen verschickt 15.000 USB-Sticks. Ist vielleicht noch so ein kleiner so WTF-Moment. Aber lest euch das selber durch. Ja, die haben ihre AGBs okay. geändert und haben sich gedacht, wir sollten Papier sparen.
Ach so, oh nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Du, boah, Schmerzen.
Also, du hast ja auch, also es gibt ja so es geht um Unternehmenskunden. Es gibt ja so Unternehmen, die haben so Richtlinien, was man mit USB-Sticks, die einem vielleicht auch noch ein bisschen unverlangt zugeschickt werden, tun sollte absurd. Oder auch nicht.
Nee.
Ja. Also. Das ist zwar digital, aber dann doch irgendwie falsch verstanden, meiner Meinung nach. Meine Meinung. Aber gut. Ist wild. Aber hey, 140 Seiten Papier pro Kunde gespart. Das ist schon. Spart Papier. Ich kriege immer noch so E-Mails, wo dann steht, überlegen Sie, ob es wirklich nötig ist, diese Mail auszudrucken. Also. Was? Ich habe nicht mal einen Drucker hier. Warum sollte ich auf die Idee kommen? Was will ich damit? Naja, egal. In dem Sinne, bleibt schön digital. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns finden könnt. Oh, Social Media, habe ich gehört, ist irgendwie, das ist nicht mehr dasselbe. Da, ich verlinke mal nochmal so einen Podcast hier. Das Ende von Social Media, Fragezeichen. Ganz, ganz spannend. Discord, kommt in die Discord-Community, denn da ist es sehr schön cozy. Wir machen ab und an so ein virtuelles Lagerfeuer, wo wir uns alle versammeln. Da könnt ihr auch Einreichungen einreichen. Wir sind immer dankbar für Community-Input, weil wir können natürlich auch nur die, ne, wir sind immer nur in unseren Filterbubbles unterwegs. Wir versuchen da so ein bisschen auszubrechen, aber wenn ihr eure eigenen habt, bringt die gerne mit. Vielen Dank für die Supporter auf Steady. Wenn ihr das möchtet, ihr findet den Link in den Shownotes. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war alles für den Standard.
Bestimmt, irgendwas ist Standard immer, Updates. Aber mir fällt es jetzt auch nicht ein. Das Übliche.
Fehlt uns weiter, bleibt uns gewogen, schaltet in 2 Wochen wieder ein. Macht
genau,
es gut.
Das war's.
Und nein, genau, anders. Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.